Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist das Gesundheitsdigitalagenturgesetz, das im Herbst noch in den Bundestag kommen wird. Es soll vor allem die Gematik als zentralen Akteur der Digitalisierung stärken. Die Industrie, die die neuen Produkte für neue Anwendungen in der TI, also in der Telematikinfrastruktur, entwickeln soll, kritisiert allerdings die Richtung des Gesetzes. Zu Recht? Das ist jetzt die Frage. Und dazu steht uns jetzt Melanie Wendling, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes IT im Gesundheitswesen, BVITG, Rede und Antwort. Hallo nach Berlin, Frau Wendling.
Hallo.
Frau Wendling, durchs Kabinett ist das Gesundheitsdigitalagenturgesetz durch. Nun geht es in den Bundestag. Die Gematik soll mit umfangreichen neuen Befugnissen ausgestattet werden. Wollen Sie vielleicht als erstes mal die wichtigsten Änderungen bei den Aufgaben der künftigen Digitalagentur nennen? Das hat bestimmt nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer im Kopf.
Das ist schon der erste Schmerzpunkt, den der BVITG hat, muss ich ehrlich sagen, weil das Gesetz hinreichend unkonkret ist. In dem Gesetz wird die Gematik oder Digitalagentur, soll sie ja dann nachher heißen, befähigt, zum anderen Produkte zu zertifizieren, aber auch selber Produkte zu entwickeln. Aber welche das sind und was genau die konkreten Aufgaben der Digitalagentur sind, das ist eben in dem Gesetz nicht beschrieben. Und das ist auch das, was wir kritisieren, weil natürlich muss eine gewisse Verbindlichkeit sein, damit auch die Industrie sich darauf einstellen kann, was ist denn jetzt die Aufgabe der Gematik und was ist unsere Aufgabe und das auch für die Zukunft. Mhm. Denn das ist eigentlich wirklich das Schwierigste. Am Parlament vorbei soll das Bundesministerium für Gesundheit ja die Gematik oder Digitalagentur, ich muss mir das noch angewöhnen, zu weiteren Aufgaben ermächtigen können. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für alles Mögliche. Und das kann eigentlich in einem Sozialstaat oder in einem sozialliberalen Staat, der eine freie Marktwirtschaft als Grundlage hat, nicht der Sinn des Gesetzgebers sein, dass eine Digitalagentur Aufgaben übernimmt, von denen jetzt noch keiner weiß, was ist es denn eigentlich und wo dann auch keiner mehr Einspruch erheben kann.
Gehen wir mal ein bisschen in die Anwendung rein. Solche neuen Aufgaben, das ist ja erstmal was ganz Abstraktes. Als Anwender, sagen wir mal, ein niedergelassener Arzt, das sind unsere Hauptleser und vielleicht auch Hörer. Das weiß man ja immer nicht genau, wer sich die Podcasts dann tatsächlich anguckt. Also unsere Hörer und Leser haben noch im Kopf, nehmen wir mal an, dass die digitale Signatur fürs E-Rezept in ihrem Praxisverwaltungssystem 30 Sekunden gebraucht hat. Jedenfalls zu Beginn. Bei manchen ist es vielleicht immer noch so. Deswegen, und auch wegen anderer Dinge, die sich vielleicht nicht gleich so ganz toll entwickelt haben. Deswegen sind die Gematik und die Telematikinfrastruktur ein rotes Tuch für viele Heilberufler. Ist es da nicht eine gute Idee des Bundesgesundheitsministeriums, das ändern zu wollen?
Also was eine gute Idee ist und wo wir auch sagen, das muss so sein, ist, dass es einen Verantwortlichen im Gesundheitssystem gibt. Also dass die Gematik oder Digitalagentur zentrale Aufgaben übernehmen soll und muss. Ich glaube, das steht außer Frage. Das würde auch niemand anzweifeln. Es muss halt nur genau beschrieben werden, was die Aufgaben sind. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für bestimmte, Ende-zu-Ende-Verantwortung für Anwendungen. Klar, das ist gut, das finden wir auch, weil das fehlte bisher im Gesundheitswesen. Einen Verantwortlichen, der dann aber auch über alle Sektoren hinweg die Vorgaben macht. Und das ist auch so ein bisschen unser Problem. Es sprechen im deutschen Gesundheitswesen viel zu viele Player mit, wie eine Anwendung am Ende auszusehen hat. Und jeder bringt hier noch ein bisschen rein und jeder bringt da noch ein bisschen rein. Und es führt dann am Ende dazu, dass es nicht mehr sinnvoll umgesetzt wird. Und das führt dann dazu, dass die Anwender, also die Ärzte, natürlich Frust verspüren, weil die Sachen zu langsam laufen, weil die Sachen nicht fehlerlos laufen. Das hängt auch damit zusammen, dass meistens gar keine Zeit zum Testen ist. Also wenn die Gematik sich dahingehend ändert, dass diese Sachen vorher besser überlegt sind, dann ist das mit Sicherheit eine sinnvolle Aufgabe und auch eine in Deutschland wirklich gebrauchte Aufgabe, die die Digitalagentur übernimmt. Also da haben wir, da gibt es keine zwei Meinungen.
Also die Idee ist gut. Jetzt haben Sie beschrieben, hier bringt einer noch was rein und da bringt einer noch was rein. Können Sie vielleicht einfach mal den Prozess zwischen neuer Anwendung, die kommen soll, sagen wir mal die EPA oder der TI-Messenger, und der Umsetzung der neuen Anwendung im Primärsystem, also zum Beispiel im PVS, also im Praxisverwaltungssystem, oder auch im KIS, im Klinikinformationssystem. Können Sie diesen Prozess mal beschreiben? Wie kommt denn das, dass da plötzlich das so komplex wird, weil da noch hier jemand was tut und da noch jemand was schraubt und hier noch der Dritte was ändert? Wieso ist das möglich überhaupt?
Weil es keinen Prozess gibt. Es gibt keinen Ja, also meiner Meinung nach und der Meinung des BVITG nach, es gibt keinen wirklich festgeschriebenen Prozess, wie vorgegangen wird und wer wann wie gefragt wird und was mit den Anmerkungen passiert. Im Moment ist es eher so unser Gefühl, die Gematik spricht mit ganz vielen verschiedenen Playern, unter anderem mit uns als BVITG, aber auch dann mit unseren Einzelunternehmen, genauso mit Kassen, genauso mit einzelnen Ärzten und mit der DKG. Dann wird sich was überlegt, dann werden Spezifikationen geschrieben, dann werden genau die gleichen Player gebeten, sich dies anzugucken und Anmerkungen zu machen. Aber was zum Beispiel mit diesen Anmerkungen passiert, ob sie aufgenommen werden oder warum sie abgelehnt werden, schon das alleine gibt es nicht. Wir wissen, also wir sind als BVITG jedes Mal fleißig bereit und machen das auch, die Spezifikationen zu kommentieren. Was aber damit passiert, ist völlig intransparent und am Ende werden dann Spezifikationen herausgegeben, die umgesetzt werden muss, wo man sich fragt, wie kommt man jetzt eigentlich dazu? Und dann ist es meistens so, wenn wir dann sagen, liebe Leute, das ist so nicht machbar oder das produziert Fehler oder das muss getestet werden, haben wir eigentlich eher das Gefühl, dass man inzwischen ein bisschen davon genervt ist. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist eigentlich auch schon vorher klar, wer der Schuldige ist, nämlich die Industrie. Und für uns wäre es zum Beispiel ein Anliegen, wenn auch klar mal evaluiert werden könnte, was hat die Industrie an Anmerkungen gegeben und warum sind die nicht aufgenommen worden? Dann könnte man nämlich zumindest sagen, wir haben schon darauf hingewiesen. Wir sind so ein bisschen der Rufer in der Wüste. Auf ganz viele Sachen seit anderthalb Jahren weisen wir darauf hin. Es ändert sich nichts. Wir wissen aber auch, wir haben keine andere Chance, da rauszukommen. Am Ende ist die Industrie der Buhmann. Und das frustriert. Also es gibt keinen klar festgelegten Prozess und den hätten wir gerne, wozu im Übrigen auch eine klare Kommunikationsstrategie gehören würde, unserer Meinung nach. Und die sehen wir auch nicht.
Ja, da liegt ja viel im Argen. Und da ändert das Gesetz dann auch nichts? Oder Sie haben jetzt gesagt, es gibt keinen Prozess. Ich wollte Sie eigentlich danach fragen, wie soll dieser Prozess jetzt verbessert oder beschleunigt werden? Was müsste sich denn tun? Und was ist geplant im Gesetz?
Im Gesetz steht nur, dass die Digitalagentur die Verantwortung bekommen soll und eine Verantwortung für noch viele unbestimmte Aufgaben. Ich glaube, was passieren müsste, ist, dass die Digitalagentur tatsächlich sich so aufstellt, dass sie erstmal die Prozesse definiert. Und vor allen Dingen auch, dass man vom Ende her denkt und dass man eine 360-Grad-Drehung macht. Das ist im Übrigen auch ein großes Problem. Man spricht mit einzelnen Playern, aber irgendwen vergisst man mit Sicherheit immer, weil das deutsche System eben so gestückelt, so sektorengrenzend ist und weil so viele mitreden. Und das führt immer dazu, dass dann nachher noch jemand kommt und sagt, ja, jetzt habt ihr aber zum Beispiel die Pflege vergessen oder die Krankenhäuser. So ein kleines Beispiel. Wir haben als BVITG sehr oft darauf hingewiesen, dass eine EPA im niedergelassenen Bereich ganz anders funktioniert als im Krankenhaus. Weil im Krankenhaus schon alleine das Stecken der Versichertenkarte anders ist und das ganze dahinterliegende System anders ist. Da hat man oft das Gefühl, dass im BMG man einfach denkt, ein Krankenhaus ist eine große niedergelassene Praxis und ein Pflegeheim ist vielleicht einfach eine kleinere niedergelassene Praxis oder beziehungsweise ein kleineres Krankenhaus, so rum wäre es richtig. Aber die Prozesse innerhalb dieser einzelnen Organisationen sind so unterschiedlich, dass eigentlich das bei einer EPA von Anfang an mitbedacht werden muss. Weil wenn Sie von vornherein eine schlechte Spezifikation machen, dann bekommen Sie auch ein schlechtes Produkt. Und dann wird daran nachjustiert. Und das ist das, was leider die Digitalisierung in den letzten 20 Jahren im Gesundheitswesen ausgemacht hat. Man hat immer so kleine Stückwerke gemacht und dann hier nochmal versucht, ein bisschen nachzujustieren. Das funktioniert nicht. Sie bekommen, wenn Sie auf Sand bauen, kein ordentliches Haus raus. Mhm. Da können Sie dann so viele Handwerker noch dazu holen und abstützen, wie Sie wollen. Es hält vielleicht, es sieht aber einfach nicht schön aus. Und das ist das, was wir auch immer die ganze Zeit sagen. Lass doch von Anfang an die wichtigsten Leute an einen Tisch holen, dass man so eine 360-Grad-Denke hat. Lass uns gemeinsam vereinbaren, wie gehen wir vor. Und dann hat man auch ein Commitment, dass alle mitmachen. Und das fehlt uns als BVITG.
Also würden Sie sagen, dass die EPA eine schlechte Spezifikation ist oder zumindest nicht alle richtig wichtigen Aspekte berücksichtigt sind?
Ja, aber wovon reden wir denn jetzt bei einer EPA 3.0? Es kommen ja erstmal nur ganz wenige Anwendungen. Also wenn man davon den großen Wurf sich erwartet, auch das wäre was wir eigentlich fordern vom BMG, dass man das mal ordentlich sagt. Es wird am Anfang eine abgespeckte EPA in den Praxen geben.
Ja, klar.
Ja, ich glaube nicht, dass das allen klar ist.
Okay.
Ja, Sie sagen das so, Herr Gerloff. Wir kriegen das aus der Praxis mit. Unsere Hersteller sprechen ja mit ihren Anwendern. Und da herrscht zum Teil eine Vorstellung, was die EPA ab dem 15.01.2024 kann. Das ist mit der Realität überhaupt nicht übereinzubringen. Und da müsste, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr Kommunikation stattfinden. Was wird denn die erste EPA können? Im Übrigen wird sie ja ab dem 15.01. in den Testregionen getestet. Also da hat auch noch längst nicht jeder Arzt eine EPA. Aber das ist eines der großen Probleme Kommunikation. Und das andere ist, dass nicht genügend Zeit ist für die Herstellenden, die Produkte auch wirklich mal zu testen. Wir werden am lebenden Patienten eine EPA ausprobieren. Und wir wissen jetzt schon, das wird die Ärzte nicht glücklich machen, das wird die Versicherten nicht glücklich machen und das macht im Übrigen auch meine Mitgliedsunternehmen nicht glücklich. Die würden schon ganz gerne ausgereifte Produkte auf den Markt bringen, aber die zeitliche Komponente ist vorgegeben, das ist ein politisches Ziel und dass Herstellende Zeit brauchen, um IT zu programmieren, das wird nicht gerne gesehen im Bundesministerium für Gesundheit. Da hat man, glaube ich, auch falsche Vorstellungen, wie Industrie funktioniert.
Ich meine, diese Dinge sind ja eigentlich in anderen Ländern längst umgesetzt. Wieso kann man da nicht auf Lösungen bauen, die dort entwickelt worden sind? Da gibt es doch diese, die haben ja auch Sicherheitsstandards, für die gelten auch die Bedingungen der Datenschutzgrundverordnung und sind in der EU, sagen wir Estland oder sonst jemand. Was hindert das deutsche System daran, in diese Fußstapfen zu treten und da vielleicht ein bisschen schneller voranzukommen?
Na, das dürfen Sie eigentlich nicht mich fragen. Das fragen wir uns auch manchmal. Es gibt genug Blaupausen, wo man hingucken könnte. Das Argument ist meistens immer, das deutsche Gesundheitswesen ist halt nicht wie andere. Also Estland, Dänemark, die nordischen Staaten, die oft gezeigt werden, das sind staatliche Gesundheitssysteme. Die funktionieren auch anders. Die haben da meistens ja auch schon nur eine Krankenkasse. Und auch Ärzte und Krankenschwestern haben da ganz andere Kompetenzen, als wir das im deutschen System haben. Also das darf man mit Sicherheit nicht außer Acht lassen. Das deutsche System ist ein extrem spezielles. Dann ist es, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob man wie in Dänemark für 8 Millionen Versicherte ein Gesundheitssystem aufbaut oder wie in Deutschland für 80 Millionen. Klar kann man sagen, es ist skalierbar, aber es ist auf der anderen Seite, das deutsche Gesundheitssystem zu digitalisieren, eines der weltweit größten IT-Projekte. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also zusammengefasst, man könnte mit Sicherheit Best Practice aus anderen Ländern nehmen, muss aber schon gucken, dass es in Deutschland ein bisschen anders funktioniert. Und die Digitalisierung des Gesundheitssystems heilt nicht, was wir an schlechten Prozessen insgesamt im deutschen System haben. Wissen Sie, wenn Sie einen schlechten Prozess digitalisieren, haben Sie am Ende einen schlechten digitalisierten Prozess. Die Frage ist, hätte man nicht erstmal an das Gesundheitssystem insgesamt gemusst, um zu gucken, wo haben wir hier vielleicht Probleme, wo müssen vielleicht im System noch Sachen geändert werden, damit wir nicht so viele Systembrüche haben und es dann digitalisiert. Aber das sind Fragen, wie gesagt, eigentlich dürfen Sie das nicht mir stellen, das ist der Gesetzgeber, der das so entschieden hat und dem hat man Folge zu leisten. Über die Sinn und Sinnhaftigkeit vieler Projekte kann man durchaus diskutieren. Ich gebe nur eins zu bedenken, wenn das, was Lauterbach so ein bisschen vorhat, die Digitalagentur zu befähigen, nachher auch selbstständig Anwendungen anzubieten, dann kann ich nur sagen, der Staat hat in der Vergangenheit nicht bewiesen, dass er Digitalisierungsprojekte kann oder kann ihr digitaler Personalausweis irgendwas oder beziehungsweise die Digitalfunktion des Personalausweises, müsste man ja sagen. Da ist seit 20 Jahren der Staat für zuständig. Also, dass der Staat es besser kann, wage ich mal sehr zu bezweifeln.
Da kann man sicher diskutieren. Sie sind zitiert worden in einer Mitteilung des BVITG in einer Stellungnahme zu dem Digitalagenturgesetz, dass marktwirtschaftliche Akteure gehindert würden, durch Kreativität optimale Lösungen und Mehrwerte für die Nutzenden zu entwickeln. Sie sprechen auch von Wettbewerbsverzerrung. Was genau wird denn diese Entwicklung behindern? Also ich meine, bisher kann man ja nun auch nicht sagen, dass das besonders schnell vorangegangen ist. Da kann man dann noch so drüber schimpfen, dass die Strukturen im Gesundheitswesen schon ineffizient sind. Ja, das wird sicherlich so sein. Aber das ist es ja auch nicht alleine. Wenn wir darauf warten würden, dass die Sektoren besser verbunden werden und dann erst digitalisieren, da können wir lange warten. Also wo wird die Kreativität, die marktwirtschaftliche Kreativität tatsächlich behindert oder wo ist sie behindert worden im bisherigen Prozess?
Also behindert wird sie durch das Gesetz. Das, was ich gesagt habe, bezieht sich auf das GDAG. Das kann ich auch erläutern. Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, die Digitalagentur wird befähigt und darf am Gesetzgeber vorbei, Anwendungen und Lösungen für den Gesundheitsmarkt zu entwickeln. Da steht zwar, kann entwickeln, aber die Option, dass sie das vielleicht irgendwann mal macht, die ist gegeben. Gleichzeitig ist die Digitalagentur aber diejenige, die Spezifikationen erlässt und Anwendungen zulässt. Das heißt, sie hat Einblick in die einzelnen Lösungen. Und das ist natürlich Wettbewerbsverzerrung, wenn sie quasi auf dem Markt sich angucken kann, bei allen Unternehmen, was gibt es, was machen die, was zertifizieren sie und dann nachher selber Anwendungen auf den Markt bringen kann, wird das dazu führen, dass die Unternehmen sagen, warum sollen wir investieren, wenn am Ende die Gematik eine Lösung auf den Markt bringt, gegen die wir uns nicht wehren können, die im Übrigen nicht zertifiziert werden muss und die dann gesetzlich vorgegeben von den Anwendern genommen werden muss. Und natürlich führt das dazu, dass die Unternehmen sagen, naja gut, dann machen wir halt jetzt nur das Vorgegebene für Deutschland und wenn wir innovativ sein wollen, dann suchen wir uns da einen anderen Markt.
Also die Gematik ist dann so eine Art auch Konkurrent gleichzeitig, glauben Sie, dass das genau am Ende dabei rauskommen könnte zumindest?
Genau. Also sie hat laut dem Gesetz, so wie wir es lesen und so wie es auch meiner Meinung nach drin steht, die Möglichkeit, selber Marktteilnehmer zu werden. Und damit werden einfach verschiedene Aufgaben der Gematik so vermischt, dass das nicht mehr objektiv einen fairen Wettbewerb darstellt.
Ah, okay.
Und wenn Sie jetzt sagen, naja, wenn wir jetzt auf die Vergangenheit gucken, die Kritik ist ja oft, dass die Mitgliedsunternehmen ja auch in der Vergangenheit genug Zeit gehabt hätten, innovativ zu sein. Dann sage ich, erstens ist es unfair zu sagen, die Unternehmen sind nicht innovativ gewesen. Es gibt auf dem Markt eine ganze Bandbreite an Anwendungen, die man sich angucken kann, die für die Praxis gut geeignet sind, die pfiffig sind, die innovativ sind. Nur das, was gerne gesagt wird, dass die Anwendungen nicht offen sind und nicht interoperabel sind, liegt natürlich daran, dass in den letzten 20 Jahren ja auch niemand wusste, wohin sollen wir uns denn bewegen. Ich habe das zur Zeit der EM immer beschrieben mit der inoffiziellen Hymne der Holländer. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, na links. Na, weg. So war es ja im deutschen Gesundheitswesen. Alle 2 Jahre hat da jemand was anderes gesagt. Und dann ist doch klar, dass ein Unternehmen irgendwann sagt, so, wir machen jetzt mal was und wir bieten das unseren Anwendern an. Und wir machen so, wie wir denken, dass es funktioniert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ja, das muss alles auf einer offenen, interoperablen Grundlage sein. Und das ist auch völlig klar. Dahin werden sich die Unternehmen bewegen. Nur sie können nicht 20 Jahre schlechte Digitalisierungspolitik plötzlich in einem Jahr wieder gut machen. Das funktioniert halt auch nicht.
Stichwort Interoperabilität. Das Kompetenzzentrum soll ja auch erweiterte Befugnisse bekommen. Das Thema Interoperabilität ist ja seit so vielen Jahren ein Thema. Ich kann mich an kein Digitalgesetz erinnern, das nicht endlich die Interoperabilität aller Systeme herstellen wollte oder sollte. Aber so richtig geklappt hat das noch nicht. Was hindert das Gesundheitswesen hier eigentlich daran, schneller voranzukommen? Beziehungsweise ist das jetzt die Lösung mit dem Kompetenzzentrum und den dort erweiterten Befugnissen?
Die Frage ist ja, das Kompetenzzentrum bekommt Kompetenzen, aber die Frage ist, was dann damit passiert. Also zieht das in eine Rahmengesetzgebung ein? Eine Verbindlichkeit muss natürlich da sein. Das ist meines Erachtens, aber vielleicht habe ich aber das auch falsch gelesen, nicht wirklich irgendwo vorgesehen, sondern es wird schon überlegt, wo Systeme interoperabel sind. Aber ich glaube, das ist auch das grundlegende Problem. Wenn wir über Interoperabilität reden, meint eigentlich jeder was anderes. Und vielleicht muss man einfach mal von diesen Buzzwörtern wegkommen und überlegen, was ist eigentlich für die Versorgung des Patienten in Deutschland wichtig? Und wenn wir von der Versorgung her denken, dann kommen wir, glaube ich, auch zu Systemen, die miteinander Informationen austauschen. Das fände ich wichtiger, wenn wir einfach diesen Aspekt mal bedenken würden. Und eigentlich ist die EPA ja der richtige Ansatz, zu sagen, über die EPA werden die Informationen ausgetauscht und die müssen natürlich miteinander korrespondieren und kommunizieren können.
Genau, und da fangen wir dann an mit dem Behandlungsplan und mit der Kurzakte, beziehungsweise die kommt dann nochmal einen Schritt später, aber die Medikationsliste ja zuerst, dann der Behandlungsplan, dann die Kurzakte, dann die Labordaten. Also so langsam wachsen tut das ja dann schon, oder?
Genau, aber ich glaube, das muss man auch genauso sagen. Die EPA, das kann was werden, aber es wächst einfach langsam. Weil man auch immer wirklich gucken muss, dann muss man ja auch sprechen, liebe Ärzte, bringt euch das was, was gerade erdacht wurde. Die Ärzte haben, glaube ich, den dringenden Wunsch nach einer Vollcheck-Suche. Das ist zum Beispiel erstmal ja gar nicht vorgesehen. Dann ist die Frage, was kann KI am Ende nochmal vielleicht für Nutzen bringen? Muss man das alles mitbedenken? Im Grunde genommen bräuchten sie eine stetige Planungsgruppe in der Digitalagentur, die auch jetzt schon über eine EPA 3.0 spricht. Und wir haben da als BVETG Vorschläge gemacht und wir haben gesagt, Leute, wir müssen darüber jetzt sprechen, weil wir die Fehler, die wir jetzt schon merken, die passieren können, die dürfen uns in der 3.0 und in den fortfolgenden nicht nochmal passieren. Deswegen müssen die aufgenommen werden, deswegen muss das evaluiert werden. Also das wäre unser Ansatz, zusammen weiterzukommen. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen verschnupft über das Gesetz und wir sind verschnupft darüber, dass wir nicht wissen, was mit unseren ganzen Anmerkungen in der Digitalagentur eigentlich passiert. Und wenn am Ende sowieso die Industrie immer der Buhmann ist, dann kann man sich ganz ehrlich die Frage stellen, warum sollen wir dann eigentlich noch mitarbeiten an der EPA 3.0 oder jetzt an der EPA? Wir können ja sagen, was wir wollen. Wir können Anmerkungen machen, wie wir wollen. Schuld ist immer die Industrie.
Ja, das ist keine Lösung. Aber die Industrie hat ja auch den ein oder anderen Fehler vielleicht gemacht. Es gibt ja noch eine neue Kompetenz der Gematik, die Festlegung von Standards der Benutzerfreundlichkeit. Das ist ja auch im Gesetz deutlich sichtbar, dass da die Standards der Benutzerfreundlichkeit tatsächlich festgelegt werden sollen. Nicht nur, es soll benutzerfreundlich sein, sondern Standards werden festgelegt. Manche kommen nun mit Argumenten, dass die Gematik festlegt, ob ein Fenster, das aufpoppt, in grün oder rot sichtbar wird oder was auch immer oder oben links oder unten rechts steht. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, versuchen da die Unternehmen nicht abzulenken von den eigenen Fehlleistungen in der Nutzerfreundlichkeit der TI-Anwendungen bisher?
Also, ablenken würde ich gar nicht sagen. Dass natürlich Unternehmen verschieden agieren und verschiedene Angebote auf den Markt bringen, ist völlig klar. Das ist bei Autos so, das ist bei allem anderen auch so. Es geht uns bei den Standards der Nutzerfreundlichkeit eher darum, wie will man das denn überhaupt festlegen? Um mal beim Auto zu bleiben. Wenn ich mit meinem verstorbenen Mann, wenn wir uns ein Auto gekauft haben, hatten wir völlig unterschiedliche Anforderungen an das Auto. Also insofern wäre das schon eine Nutzerfreundlichkeit. Und das stellen im Übrigen auch die Unternehmen inzwischen fest. Wie will man das festlegen? Wir haben Unternehmen, die sagen, dass Frauen ganz andere Anwendungen wollen und auch optische anders die aufgebaut haben wollen wie Männer. Und das ist mein großes Problem. Wenn eine Gematik die Sachen festlegt, dann ist ja die Frage, auf welcher Grundlage machen die das? Und wird dann nicht auch der Wettbewerb eingeschränkt, indem man dann sagt, es muss alles gleiche aussehen?
Wenn es dann darum geht, wie lange darf ein E-Rezept brauchen und dann heißt, also nach spätestens 3 Sekunden muss der digitale Signaturvorgang abgeschlossen sein, das wäre jetzt ein Standard, auf den man sich einigen könnte, oder? Und am besten ja. Im Hintergrund laufen, damit man gar nicht merkt, dass es vielleicht noch nicht ganz fertig ist.
Das hat aber nichts mit UX und UI-Design zu tun.
Das stimmt.
Also auch da wieder, ne? Worüber sprechen wir, wenn wir über Nutzerfreundlichkeit reden? Wenn Sie sagen, wir sprechen über Zeiten, die eine bestimmte Anwendung brauchen darf, dann kann man das mit Sicherheit darüber diskutieren. Wobei auch dann muss man realistisch bleiben. Wenn die Gematik sagt, 3 Sekunden und kein System das schafft, dann bringt es uns da auch nicht weiter.
Das kann sein.
Sind natürlich Schmerzpunkte, die verstehen wir, klar.
Okay, also da muss man auch nochmal verhandeln, um was es eigentlich geht. Also klar, wenn das dann GUI, haben Sie ja eben gesagt, das ist dann also das grafische User Interface, nicht? Wenn ich das richtig sehe. Also das heißt also die Benutzeroberfläche, wenn es darum geht, wie die gestaltet werden soll, da gibt es natürlich wirklich die unterschiedlichen Geschmäcker. Das ist dann das Fenster in Rot oder Grün oder oben rechts oder unten links. Wenn es so weit ins Detail geht, da hätten Sie was dagegen.
Da hätten wir mit Sicherheit was dagegen.
Ja, okay. Gut, dann kommen wir langsam zum Schluss. Vielleicht noch so 2, 3 kleine Fragen. An der Mehrheit oder an den Mehrheitsverhältnissen bei der Gematik soll sich ja tatsächlich nichts ändern. Also der Staat hat 51% oder das BMG und dann gibt es noch die Krankenkassen und die weiteren Akteure von den Heilberuflern. Hat das Relevanz für die weitere Entwicklung und für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Gematik? Oder hat am Ende sowieso der Gesundheitsminister die Hosen an und die Torte im Gesicht?
Also erstens können wir daran gar nichts ändern. Es ist so, wie es ist. Mich wundert, dass die Krankenkassen da nicht viel mehr auf die Barrikaden gehen. Denn wenn die Gematik tatsächlich ermächtigt wird, eine Softwareagentur zu sein und Softwareanwendungen zu entwickeln, dann kostet das viel Geld. Und das sind versicherungsfremde Leistungen, die dann wieder über die GKV finanziert werden. Also insofern habe ich mich bisher gewundert, dass da von Seiten der GKV nicht mal Einspruch erhoben wird bei dem GDAG-Gesetz und den Ermächtigungen, die der Digitalagentur zugesprochen werden. Mhm. Also das finde ich schon schwierig. Was die bisherigen Mehrheitsverhältnisse angeht, ja, weder die Ärzteseite noch die Krankenversicherungsseite hat im Grunde ein großes Mitspracherecht. Und das ist ja das, was ich zum Anfang gesagt habe. Am Gesetzgeber vorbei eine Ermächtigung der Digitalagentur zur weiteren Entwicklung der Digitalisierung des Gesundheitswesens kann insofern gut sein, wenn die Aufgaben klar beschrieben sind, sehe ich aber als sehr kritisch, als wenn es wirklich so Tür und Tor öffnet für immer weitere Aufgaben, die der Gematik zugesprochen werden können. Und dann kann ja auch weder die Krankenkassenseite noch die sonstigen Leistungserbringer irgendwo Einspruch erheben. Wenn das Gesetz einmal durch ist, ist die Digitalagentur eine sehr starke Agentur.
Das ist ja wahrscheinlich das Ziel des Ministers, damit es eben nicht immer so hakt. Aber natürlich kommt es dann auch darauf an, dass die starke Digitalagentur am Ende die Rolle auch ausfüllen kann, die ihr zugedacht ist. Und da kommen wir zur letzten oder vorletzten Frage. Wie bewerten Sie denn die Neubesetzung an der Spitze? Man könnte ja eigentlich sagen, die Erweiterung der Führungsspitze der Gematik mit Florian Fuhrmann als Vorsitzender der Geschäftsleitung. Wie sehen Sie das?
Ich kenne Florian Fuhrmann schon sehr lange, noch aus Zeiten bei der KV Digital. Er ist im Übrigen jetzt noch bei einem unserer Mitgliedsunternehmen. Insofern bin ich da auch ein bisschen voreingenommen. Ich schätze ihn sehr. Ich glaube, er hat einen hohen Sachverstand und ich glaube auch, dass er mit einem doch objektiven Blick, auch wenn er verschiedene Stationen in seinem Berufsleben durchschritten hat, auf die Digitalisierung guckt und sich schon Gedanken gemacht oder ja gemacht hat er wahrscheinlich auch schon, aber machen wird, wie tatsächlich das deutsche Gesundheitssystem sinnvoll digitalisiert werden kann. Also ich habe sehr viel Hoffnung, dass mit ihm auch die Digitalagentur in eine ordentliche Prozessbeschreibung kommt, dass die Player angehört werden und dass man vielleicht auch miteinander gemeinsam weiterentwickelt. Wir als BVITG stehen da noch zur Verfügung, weil wir sagen, wir wollen das Gesundheitssystem mitgestalten, wir wollen zeigen, dass wir da bereit sind. Das kann sich allerdings ändern, wenn die digitale Agentur natürlich dann Marktteilnehmer wird.
Okay, wie geht's weiter mit der Gesetzgebung? Im Vorgespräch hatten Sie es kurz angedeutet, so ganz schnell geht das gar nicht mit dem Gesetz, ne?
Nee, es geht nicht ganz schnell. Nach unseren Informationen wird das Gesetz Ende Oktober in der ersten Lesung im Bundestag sein. Es soll in diesem Jahr noch verabschiedet werden, das heißt, da kommt auch noch die zweite, dritte Lesung. Der Gesundheitsausschuss muss sich noch damit befassen. Die einzelnen Fraktionen müssen sich dann noch mit befassen. Wir hoffen, dass wir an einigen Passagen noch ein bisschen Klarheit bekommen, gerade im Begründungstext, gerade was eben diese Aufgaben der Digitalagentur angeht in naher oder ferner Zukunft, sprich was die Entwicklung von Lösungen und Anwendungen angeht, würden wir uns wünschen, wenn da im Begründungstext nochmal klargestellt wird, was das denn für Lösungen und Anwendungen sein können. Da muss es ja nicht mit dem freien Markt korrelieren, sondern kann ja dann durchaus sein, dass es berechtigte Interessen gibt, wo man sagt, das muss die Digitalagentur machen, weil es der Markt nicht machen kann. Aber so ist im Moment der Begründungstext nicht. Der lässt eben sehr viel Freiraum und sehr viel Spielraum. Wenn das enger gefasst wird, wären wir, glaube ich, sehr zufrieden und könnten auch mit dem Gesetz leben.
Das war doch das Schlusswort. Frau Wendling, haben Sie vielen Dank für diesen Überblick über die Positionen der Industrie zum Digitalagenturgesetz und auch dazu, was es am Ende für die Anwender bedeuten könnte. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, den Fortgang der Gesetzgebung, und wir hoffen mit den Ärzten auf eine reibungsärmere Weiterentwicklung der TI. Viel Erfolg dabei und alles Gute für Sie.
Dankeschön, wiederhören.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.